Text, der steht im Kolosserbrief, und zwar in Kapitel 4, die Verse 2 bis 6. Da steht, haltet an am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, für den ich auch gebunden bin, damit ich es offenbaren kann, so wie ich reden soll. Lebt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr allen zu antworten wisst. Amen. Bitte setzt euch wieder. Liebe Gemeinde, der Kolosserbrief zeigt die überragende Stellung des Herrn Jesus Christus. Er ist, wie er sagt, nicht nur der Machthaber über Himmel und Erde, er ist insbesondere der Machthaber über sein Leib, also das Haupt seines Leibes. Er regiert seine Gemeinde anders als die Welt, sehr fürsorglich und sehr gut. Ich habe bei den letzten Predigten dreimal dieses Glas Wasser in die Hand genommen und dann es nicht an meine dürstende Kehle, also das Wasser nicht in meine dürstende Kehle geschüttet, wie jetzt, sondern auf den Teppich. Das, um zu demonstrieren, wie es eben nicht so gut ist, wenn man dem Haupt nicht gehorcht. Wenn man Glied an seinem Leib ist und ihm nicht gehorcht, dann ist das für alle nicht gut. Weder für den Herrn, für das Haupt, noch für den anderen Leib und schlussendlich auch nicht für sich selbst. Also, seine Befehle sind immer gut. Und heute geht's zum Abschluss des Kolosserbriefes drei Befehle. Erster Befehl. Haltet an am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Für dieses Anhalten, und da habe ich mir eine Eselsbrücke gemacht. Es steht das griechische Wort proskartereo. Und ich habe mir die Eselsbrücke gemacht, Prostkarte. Passt zum Fasching, dachte ich mir. Also dieses Wort steht selten im Neuen Testament, 10-mal eigentlich. Und 6-mal steht es im Zusammenhang mit Gottesdienst und Gebet. Es ist also durchaus wichtig. Apostelgeschichte 2,42 zum Beispiel, die vier anhaltenden Teile des Gottesdienstes werden da aufgezählt. Prostkarte, proskartereo. Das sind die Lehre, die Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Hier im Kolosserbrief als letztes ist das anhaltende Beten gefordert, befohlen. Und das ist dann für sich etwas Gutes. Und laut Heidelberger Katechismus 116, der wichtigste Teil der Dankbarkeit, die Gott von uns fordert. Weil Gott seine Gnade und den Heiligen Geist allein denen geben will, die ihn unaufhörlich darum bitten und ihm dafür danken. So, unaufhörlich ist wie anhaltend. Klingt nach einer Überforderung, die Gott da fordert. Nicht wahr? Also in jungen Jahren habe ich gearbeitet und ich habe dann versucht, als junger Christ andauernd zu beten und habe dabei ein teures Aluminiumwerkstück verhaut, verbohrt. Und einer meiner Kollegen, ein Meister, hat mir dann geholfen, das wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Was ich dabei gelernt habe, ist das, andauernd beten können wir nicht, sollen wir auch nicht, sonst, ja, geht das daneben mit der Arbeit. Aber das kennen wir und das ist mit unaufhörlich und anhaltend auch gemeint. Dreimal am Tag sollen wir beten. Und wenn etwas Allfälliges passiert, ja, dann natürlich auch. Und wachsam danken können wir auch, aber das ist jetzt gar nicht so einfach. Also das mit dem dreimal am Tag beten, das ist das, was Daniel getan hat. Und das, was auch die erste Gemeindeordnung im ersten Jahrhundert, die Didache, befiehlt. Dreimal am Tag das Vaterunser. Ja, das ist schon möglich, also am Morgen ihm den Tag anzubefehlen. Mittags fürs Essen danken. Abends, wenn wir ins Bett gehen, zurücklegen den Tag, die Sünden in seine Hand legen, die Sorgen in seine Hand legen, die Familie, die uns anvertraut ist, in seine Hand befehlen und sich selbst. Also das geht schon. Nur mit dem Wachsamsein, da haben wir halt schon die Probleme. Der Stress und es dringt vieles auf einen ein und wir haben ja dann auch nicht immer so die spektakulären Gebetserhörungen, für die wir danken. Aber, naja, was haben wir? Wir haben es warm. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir haben zu essen, wir haben ein Haus, in dem wir wohnen können, und das haben auch nicht viele. Wir haben ein Sozialsystem, das uns auffängt, und viele, also fast die gesamte Welt, ist uns so etwas neidig. Wir haben sehr viel. Ja, natürlich, wir haben das indirekt von Gott bekommen. Wer das nicht so sieht und da nicht dankbar ist, tja, selber schuld, soll halt auswandern, dahin oder dorthin, wo das nicht ist. Vielleicht lernt er dann, wachsam zu sein, zu danken. Also das ist das, was wir tun können. Dreimal am Tag beten. Und wenn etwas auf uns einstürmt, wenn es gerade Probleme gibt oder etwas sehr gut ist und uns gefällt, ja, dann können wir ein Stoßgebet loslassen. Das ist das, was wir tun können und das ist der erste Befehl. Ich komme zum zweiten Befehl, der lautet so. Betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort öffne. Das Geheimnis des Christus zu reden, für den ich auch gebunden bin, damit ich es offenbaren kann, so wie ich es reden soll. Und das ist schon etwas Erstaunliches. Also der Apostel, ein hochgebildeter Profi in Theologie und Philosophie und Rhetorik, also der Kunst zu sprechen, hat Gebet nötig, um das Evangelium zu sagen. Und das nach so vielen Gemeindegründungen, nach so vielen Menschen, die er zum Herrn Jesus Christus geführt hat, hat er das immer noch nötig. Offensichtlich. Er ist Gefangener in Rom, wo er munter weiter evangelisiert. Er bittet aber nicht um Gebet, dass er da freigelassen wird. Er bittet um Gebet, dass sie beten, dass er das Evangelium richtig sagen kann, das Geheimnis da weitersagen kann. Ja, ist jetzt auch schon in den 60ern, alt und vergesslich? Nein, das ist er nicht. Das Geheimnis des Christus ist, und ich sag's jetzt, es ist Evangelium. Und manche wissen das nicht. Der Herr Jesus Christus wurde im Alten Testament sofort nach dem Sündenfall versprochen. Er sollte so leben, wie Gott den Menschen uns ursprünglich geschaffen hat. Sehr gut. Gerecht, rein. In anhaltender und ununterbrochener Liebe zu Gott und den Menschen, wie wir es eben im Doppelgebot vorhin gehört haben. Ja, das hat er auch getan. Aber Jesaja 53 sagte schon im Alten Testament, dass er verachtet werden wird. Nicht, weil er so gelebt hat, so gut gelebt hat, so Gott treu gelebt hat, sondern weil er die Sünden des Seins auf sich genommen hat, die das eben nicht geschafft haben, die eben nicht so gut mit Gott und den Menschen gelebt haben. Dafür wurde er von Gott gerichtet. Ja, Gottes Gericht von ihnen weggezogen, auf sich gezogen, wie ein Blitzableiter den Blitz auf sich. Und er wurde von Gott verflucht und gerichtet. Und er starb für sie. Er starb für die Sein. Gut, es gab immer schon Menschen, die für andere gestorben sind. Gibt es auch heute noch. Und sie wurden und werden geehrt. Also Leute, die für andere sterben, werden an für sich geehrt. Jesus aber wurde verachtet. Und das ist jetzt schon etwas wie ein Geheimnis. Ja, der Apostel sagt den Korinthern und schreibt es ihnen, jemand, der am Kreuz gerichtet wird, am Kreuz stirbt, das muss ein gottverfluchter Verbrecher sein. Das dachten nämlich die Juden nach 5. Mose 21, 23, von Gott verflucht. Und für die Heiden, die Griechen und die Römer, war ein gekreuzigter Gott schlicht ein Blödsinn. Das kann doch kein Gott sein. Ja, das ist das Geheimnis. Er starb denn doch als Gott. Und es gibt da noch drei Untergeheimnisse. Das erste Untergeheimnis, Gott richtet seinen geliebten Sohn, damit er mich und dich nicht richten muss. Damit er mich und dich nicht richten muss. Dafür richtet er seinen Sohn. Das zweite Untergeheimnis, Gott muss das Herz öffnen, damit man Christus erkennt. Das ist seine Arbeit. In Johannes 6 sagt der Herr Jesus zweimal, dass niemand zu ihm kommen, also zu Jesus kommen kann, es sei denn, der Vater zieht ihn zu ihm. Johannes 7 sagt er sogar, es ist das Werk Gottes, das Opus Dei, dass man an ihn glaubt, ist Gottes Werk. Und in den Gleichnissen Matthäus 13, 11 sagt er seinen Jüngern, euch ist es gegeben, das Geheimnis von Gottes Reich zu verstehen, den anderen nicht. Und Matthäus 16 sagt zu Petrus, der ihn als Christus bekennt, glückselig bist du, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel, der hat dir das offenbart. Ist das Werk Gottes. Das dritte Untergeheimnis, Gott hat seinen Sohn von den Toten auferweckt und ihn zum Herrscher über Himmel und Erde gemacht. Und er wird mein Richter sein, wenn er nicht mein Haupt ist, wenn er nicht mein Herr ist. Und ich nicht in seinem Leib bin. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das ist etwas, was moderne Theologen, hauptsächlich protestantische Theologen, nicht glauben. Er hat ihn nicht auferweckt. Ja, dann gibt's kein Evangelium. Also die Bitte des Apostels ist, dass sie für ihn beten, dass Gott bezüglich des Evangeliums Türen auftut. Und es ist an für sich verständlich, dass er darum bittet, denn es ist dasselbe wie wir. Wir wollen ja auch nicht, dass bei unseren Bekannten oder Verwandten das Evangelium leer zurückkommt, dass es nicht gut zurückkommt, dass es nicht aufgenommen wird. Das ist auch unser Wunsch, dass es trifft und Wirkung zeigt. dass er Wirkung zeigt. Und B, ja, da sagt ja einmal Spurgeon, der große Evangelist, er wurde gefragt, warum man denn noch für ihn beten soll, und da doch Gott eh nach seinen Aussagen alles vorherbestimmt hat. Und Spurgeon sagte darauf, ja, es hat Gott gefallen, durch meine Predigten weltweit Menschen herauszurufen, die er retten will. Und ich habe viele, die für mich beten, denn dem Teufel gefällt das gar nicht. Also er hatte während des Gottesdienstes angeblich 60 Beter, die separat waren und nur gebetet haben. Und an für sich haben sie andauernd gebetet. Wir sind eine kleine Kirche und waren von Anfang an von innen und von außen angefochten. Und als Pfarrer Henk Trost hier war, das war vor 18, 19 Jahren, und ich war der einzige Pfarrer für zwei kleine Gemeinden, da sagt er, wo wir Kirchen bauen, wird der Teufel aktiv. Ja, das stimmt. Und zwar innen und außen. Und das haben wir erlebt. Gut, jetzt haben wir 7 ordinierte Pfarrer. Ein weiterer wird im April eingesetzt. Und dann sind eventuell noch 2 in Aussicht. Und wir sind als Prediger keinesfalls so gut und so erfolgreich und so angefochten wie der Apostel Paulus. Aber auch wir haben das Gebet der Gemeinden dringend nötig. Nicht nur Paulus. Und Gott sei Dank beten die, die durch ihre Prediger gerettet wurden oder aufgebaut werden und wurden, auch für sie. Und sie beten auch, dass Gott weitere Türen auftut fürs Evangelium. Bei ihren Bekannten und Verwandten. Und so ist dieser Befehl ein guter Befehl für den Prediger, für die Prediger und natürlich auch, dass die bekannten Verwandten vom Evangelium erreicht werden, von Christus erreicht werden. 3. Befehl. Lebt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr jedem zu antworten wisst. Die draußen gehören nicht zu Christi Leib, den er regiert und behütet. Wer nicht in der Gemeinde ist, ist an für sich kein Christ. Er wird nicht von Christus regiert. Er hat keine Gemeinschaft mit ihm. Er ist kein lebendiges Glied an seinem Leib. Die, die draußen sind. Ja, wir leben mit denen, die draußen sind. Und da sollen wir eben so leben, wie es hier im Befehl heißt. Wir sind drinnen. Es gibt zwar drinnen auch welche, die keine Zeugen des Herrn Jesus Christus sind, weil sie sich nicht von ihm regieren lassen oder nicht tun, was er sagt. Keine Zeugen. Nebenbei, die Gottesdienstversammlung heißt im Hebräischen Ed. Edda heißt sie. Und der Zeuge heißt Ed. Die gottesdienstliche Versammlung ist eine Zeugin des Herrn. Und ihr seid Zeugen. Und wer seinen Herrn an für sich kennt, ist normalerweise auch ein Zeuge von ihm. Der Befehl lautet darum, weise zu sein. Das heißt, nicht mit dem eventuellen Evangeliumshammer auf alle loszugehen, sondern in der Lebensführung, da wie dort, vorbildlich sein und freundlich sein und eben mit Salz gewürzt sein. Auf der Messe, es war die Gloria in Dornbirn, hat ein Mann für Evangelisation explosiv geworben. Das ist ein Programm, bei dem man lernt, wie man mit Menschen redet und ihnen das Evangelium verabreicht. Und er hat uns das vorgeführt und er ist dann auf zwei Mädchen zugegangen und hat sie dann etwas belagert, hat ihnen Fragen gestellt, die sie nicht hören wollten, und dann hat er ihnen Antworten gegeben, die sie natürlich auch nicht hören wollten. Und sie waren dann schlussendlich verzweifelt und waren froh, dass er einmal weggeblickt hat, und dann waren sie weg. Gut, so geht's nicht. Erinnern wir uns daran, dass Gott es ist, der die Türen auftut, die Herzenstüren. Wir sollen weise sein und nicht mit der Tür ins Haus fallen. Und wir sollen uns da ein Beispiel am Herrn Jesus Christus nehmen. Er hat in den ersten Jahren seines öffentlichen Auftretens, da hat er nur indirekt gezeigt, dass er der Christus ist. Er hat sie dann vor allem durch Gleichnisse zum Nachdenken angeregt. Er hat sie nicht sofort direkt konfrontiert. Gut, er wäre erschlagen worden. Aber er hat sie nicht direkt konfrontiert, sondern mit den Gleichnissen sie zum Nachdenken aufgefordert und dass sie eventuell Fragen stellen. Erst kurz vor seinem Tod, da ist er sozusagen mit dem Hammer gekommen und hat das Gericht angedroht. Matthäus 23, 33 sagt er, Schlangenbrut und Otterngezücht. Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? War das freundlich? Ja. Denn noch hätten sie umkehren können. Noch hätten sie der Hölle entgehen können. Ja, aber wir sind nicht die Herren der anderen Menschen. Und sie merken's, wie der Teufel so will, wenn wir sie nur auf unseren Standpunkt ziehen wollen, wenn wir nur Recht haben wollen, wenn wir unseren Standpunkt eben vertreten. Das merken sie. Und wir dürfen sie nicht dominieren, also wir sind nicht ihre Herren. Gott muss sie dominieren. Wir sollen auch nicht in kananitisch frommer Sprache reden. Die da draußen können mit biblischen Begriffen wie Heil, Sünde, Rettung, Buße an für sich wenig anfangen. Auch wenn man sagt, du musst halt glauben, ist das ein Problem. Denn Glauben heißt heutzutage so viel wie nichts wissen. Sagte wenigstens eine Politikerin zum damaligen Kanzler. Ja, wir müssen schon sagen, an was und an wen wir glauben können und sollen. Und kananitisch reden ist auch das, also ein Akademiker, ein wunderbarer Christ ruft quer durch den Raum, allerliebste Ehefrau, könntest du nicht das und das tun? Und also eine Liebeanrede für seine Frau, aber man könnte auch fragen, ob er noch andere nicht so geliebte Ehefrauen hat. Oder man könnte an Ephraim Kishon denken, der in seinen Büchern seine Frau immer satirisch und sarkastisch als die beste Ehefrau von allen bezeichnet hat. Nicht kananitisch reden. Das Dritte, was wir beachten sollten, ist, wir sollten auch im Alltag freundlich reden, nicht nur beim Evangelisieren. Wir müssen uns anlernen, zu Hause freundlich zu reden, auch wenn wir im Stress sind, mit unseren Nächsten freundlich zu reden. Das muss man sich zum Teil angewöhnen. Es gibt gute und schlechte Gewohnheiten. Also den Kindern muss man das Bitte und das Danke auch angewöhnen. Das ist nicht automatisch. Bitte und Danke muss man ihnen angewöhnen. Ist nebenbei auch beim Gebet so. Das muss man sich angewöhnen, auch wenn es zur Gewohnheit wird. Es wird dann zur guten Gewohnheit. Jetzt zum mit Salz gewürztem Reden, damit ihr allen zu antworten wisst. Also zuerst das mit dem Antworten, dann zum Salz. Bevor ich antworte, sollte ich gefragt werden. Das ist weit besser. Dann will das Gegenüber etwas wissen. Dann kann ich antworten. Ist viel besser, als wenn ich ihr etwas aufdrücken will, wenn ich sie lehren will oder ihr etwas sagen will. Viel besser, ich antworte. Petrus schreibt im ersten Brief, Kapitel 3, 15, seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber allen, die Rechenschaft fordern über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch als Übeltäter bezeichnen, beschämt werden, dass ihr euren guten Lebenswandel in Christus verleumdet haben. Das ist die sogenannte Apologie-Stelle. Und hier wird man gefragt. Zwar kann auch gerichtlich sein, aber hier wird man gefragt. Und man muss sich verantworten. In der Verantwortung, da steckt die Antwort ja auch drin. Man soll sich gut verantworten können. Nicht mit, das habe ich auch noch gemacht, ja. Gut verantworten können. Guter Lebenswandel. Nicht irgendwelche geheimen Sachen, Mord, Diebstahl und so weiter. Nein. Gut verantworten. Das ist wichtig. Der Lebenswandel, der muss passen. Und man sollte halt auch etwas wissen über den Christus, über den Herrn Jesus Christus. Jetzt zum mit Salz gewürzten Reden. Der Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn man schon gefragt wird, heißt das, dass man bitte auch konkret antworten soll und keine Fadenantworten geben soll, wie, ja, wir glauben ja alle und wir kommen ja alle in den Himmel, weil wir so brav sind und außerdem Gott ist ein Gott der Liebe, der kann doch nicht. Das sind falsche Antworten, das sind fade Antworten. Da wird man gefragt, kriegt seine so pauschal falsche Antwort, das ist fade. Ja, natürlich, man soll auch keine beleidigten und rechthaberischen und wütenden Antworten geben. Das wäre zu versalzen. Man soll konkret antworten und soll freundlich antworten. Wir sind nicht Ihre Herren. Wir sind nicht ihre Götter. Für freundlich steht im hebräischen Neuen Testament das Wort für Grazie und Zuneigung. Bedenken wir bei dem allem, wie sehr unser Haupt, der Herr Jesus Christus, uns freundlich zuneigt. Und wie sehr wir seine freundliche Zuneigung auch nötig haben, bei all den Mängeln, die wir haben, bei all den Übertretungen, die wir begehen. Freundlich zuneigen. Das ist das, was er tut. Und das müssen wir bedenken. Und dementsprechend, ihm entsprechend, sollen wir leben, beten und reden. Schluss. Drei wohltuende Anweisungen vom Haupt für seinen Leib. Amen. Thank you.